BR Heimat lesen.
Ein neues Blatt wird aufgeschlagen. Mein Selbstbewusstsein wurde langsam besser und ich fühlte mich wieder stark und gut. Meine Mutter und Jutta überlegten ständig, wie sie es anstellen könnten, mich dazu zu bewegen, mir wieder einen Ehemann zu suchen und für Jutta einen Papi zu finden, den sie sich von Herzen wünschte. Am Standplatz Harras stand vor mir ein Kollege, den ich nicht kannte. Er stieg aus seinem Taxi, lachte und fragte mich höflich, ob ich seinem Wagen in der Reihe der wartenden Taxis nachrücken könnte. Er wollte sich beim Metzger an der Ecke nur schnell eine Leberkässemmel holen. Ja klar, mache ich. Fahrgäste kamen, ein Taxi nach dem anderen fuhr weg und das Taxitelefon läutete ständig. Ich war voll damit beschäftigt, von einem Autohaus ins andere reinzuwechseln und ein paar Meter weiter vorzufahren. Als er zurückkam, war sein Auto schon aufgerückt an die erste Stelle in der Reihe. Fahrgäste stiegen in sein Taxi ein. Schnell kam er noch zu mir, lachte mich an und sagte, ihr habt ja eine Leberkässemmel mitgebracht und drückte mir selbige in die Hand und fuhr weg. Auch bei mir stiegen Fahrgäste ein und ich musste in die entgegengesetzte Richtung fahren, nämlich nach Schwabing. Erst nachdem ich meine Fahrgäste am Ziel abgesetzt hatte, packte ich nachdenklich meine Leberkässemmel aus. Irgendwie beeindruckte mich dieser Kerl. Was ich so im Schnelldurchlauf feststellen konnte, war er korrekt gekleidet, mit einem graumelierten Anzug, den Hemdkragen lässig geöffnet. Er duftete nach Aramis und nicht wie die älteren Kollegen nach Old Spice oder Petralon, weil die nichts anderes kannten. Der Duft hinterließ einen angenehmen Eindruck. Auch sein Taxi war sauber gewaschen, schön eingerichtet, ganz nach meinem Geschmack. Dieser lässige Typ ging mir nicht aus dem Kopf. Ich versuchte mich zu erinnern, wie er aussah. Bestimmt 1,90 Meter groß, nicht schlank, sein Gesicht freundlich und jung, die Augen flink wie ein Fuchs, die Haare dünn und dunkelblond. Schade, dachte ich, den werde ich so schnell nicht mehr wiedersehen. In dieser Zeit hatte ich noch kein Funkgerät im Taxi, die Handys waren noch nicht erfunden. So musste ich eine nächste Begegnung dem Zufall überlassen. Es dauerte schon über eine Woche und ich brachte diesen Typen noch immer nicht aus meinem Kopf, eigentlich schon fast 2 Wochen lang. Vor dem Hotel 4 Jahreszeiten sahen wir uns plötzlich wieder, aber nur kurz. Es waren zu viele Taxen zwischen uns und es gab nur einen kurzen Blickkontakt und ein schnelles Winke-Winke. Aber dann wollte es das Schicksal, dass wir beide zum Standplatz am Hauptbahnhof kamen. Er kam sofort aus seinem Taxi und lief zu mir, bot mir Bonbons und eine Zigarette an. Seine Augen strahlten und ich strahlte zurück. Wir vereinbarten, dass wir jetzt öfter den Standplatz Hauptbahnhof Südseite in der Bayerstraße anfahren würden. Das klappte ganz gut. Den aufmerksamen Kollegen gefiel dieser Typ aber gar nicht. Erstens mochten sie nicht, dass er hinter mir her war und zweitens, dass sie einen Ford TS-Benziner fuhr. »Das ist ein Verschwender«, meinten einige der Diesel-Droschkenkutscher. Am Sendlinger Tor Platz stand, dürfte er sich nicht blicken lassen. Da waren meine Taxler besorgt und eifersüchtig. Er stellte sich vor, Harry hieß er, und fragte, ob ich mit ihm auch einmal ausgehen würde. Ich meinte, dass das nicht ginge, denn wenn ich mit ihm gesehen würde, müsste ich mir wieder eine Moralpredigt anhören und besorgt beleidigte Blicke ertragen. Er meinte, das ist kein Problem, wir müssen doch nicht in München ausgehen. Das geht, dachte ich, und warum nicht? Wir vereinbarten dafür einen Samstag, denn da waren die Kinder bei meinen Eltern. Ein paar Straßen weiter weg von meiner Wohnung ließ ich mich abholen, denn die Mitbewohner und die Leute, die gegenüber in der Straße wohnten, beobachteten immer genau von ihrem Fenster aus, wenn ich, die junge Witwe, wegging oder nach Hause kam und wer mich besuchte. So wenig wie möglich wollte ich Anlass zu Tratscherei geben, obwohl es mein eigenes Leben war und mir niemand etwas dafür gab, ich auch keinem anderen etwas schuldig war. Harry wartete schon am Treffpunkt. Galant öffnete er mir die Wagentür und begrüßte mich mit Handkuss. Und ein paar Blümchen hatte er auch dabei, was mir schon wieder sehr imponierte. Er fuhr los über die Landstraße Richtung Tegernsee. Nach ungefähr 15 Kilometer hielt er an einer Einbuchtung an, stieg aus, holte eine Flasche Shampoos und 2 Kelche aus dem Kofferraum, schenkte ein und sagte, »Danke, dass du gekommen bist und mit mir ausgehst. Jetzt sind genau 10.000 Kilometer auf meinem neuen Auto. Das wollte ich mit dir feiern. Prost!« Netter Spinner, dachte ich, aber es hat mir gefallen. In einem gemütlichen Lokal in der Tegernseer Gegend hatte er einen Tisch bestellt. Er war außerordentlich charmant und höflich. Ich dachte mir, aha, ein Frauenversteher und Einschmeichler. Das Essen war edel, die Atmosphäre sehr romantisch, alles einfach schön. Wir zogen weiter in ein Tanzlokal und ich stellte fest, er war ein grandioser Tänzer. Ich hatte viel Vergnügen, erlebte einen Höhenflug nach all meinen Aufregungen und die Zeit vergaß ich auch. Es dämmerte schon, als wir dieses Lokal verließen. Ari meinte, wir könnten noch zum Conny, einem Frühlokal, wo nur die Callcar-Fahrer verkehrten, keine Taxler, denn die waren ja schließlich Konkurrenten. Wieder dachte ich, egal, warum nicht? Es waren viele lustige Typen da, die er alle kannte, die auch zu mir ausgesprochen höflich waren. Es gefiel mir. Das Lokal war klitzeklein, die Callcar-Fahrer saßen alle um den Herd herum, der Wirt schälte selbst Kartoffeln, die Musik war gemütlich, alles zum Wohlfühlen. Plötzlich öffnete sich die Eingangstür und zwei Typen kamen herein. Ich drehte mich um. Den einen sah ich nur von der Rückseite und erschrak. Ich kannte an ihm die Klamotten, die ich erst kürzlich für den Rudi besorgt hatte. Mich durchschoss ein Gedanke. Wie kann der Rudi denn hier sein? Der ist doch tot. Der Typ drehte sich um und ich erkannte ihn. Es war der Sachsenklaus. Dem hatte ich Rudis Kleidung geschenkt. Er sah mich an wie einen Geist. »Was machst du denn hier? Mit wem bist du denn da?« Ich deutete auf Harry. Klaus war der Erste, der mit meinem Begleiter nicht einverstanden war. Gegen 7 Uhr früh war ich endlich in meinem Bett, alleine, denn Harry hatte sich an der Haustür sehr galant von mir verabschiedet und gefragt, ob ich ihn wiedersehen wollte. »Ja«, sagte ich und gab ihm meine Telefonnummer. Mein Telefon läutete. Der Anrufer war der Klaus, um mich zu fragen, »Woher kennst du den Harry? Der ist doch ein Hochstapler, ein Blender.« »Woher willst du das wissen?« fragte ich zurück. »Das sagen alle.« »Danke, Klaus, ich bin müde. Servus.« Als meine anderen Verehrer oder Aufpasser mitbekommen haben, dass ich den Harry gerne sah und mich mit ihm traf, bekam ich immer wieder dieselben Kommentare. »Blender, Hochstapler« zu hören. Aber egal, was die anderen sagten, mir imponierte er. Ich mochte sein Auftreten, seine Kleidung, seine Aufmerksamkeiten und sein Ford TS-Taxi und auch den Duft, der ihn umgab. Nach geraumer Zeit stellte ich Harry meinen Kindern vor. Die waren begeistert. Er spielte mit uns »Mensch, ärgere dich nicht«, Monopoly, Karten, Würfeln und er holte uns zum Eisessen oder zu einem Ausflug ab. Meinen Eltern gefiel er auch. Er fuhr sie spazieren mit seinem Ford TS-Taxi, nur so zum Spaß. Auch unsere Verwandtschaft fand ihn richtig nett. Er sagte mir auch, dass er geschieden sei und eine Tochter habe. Einmal brachte er das kleine Mädchen zu uns mit. Meine Töchter wollten, dass er seine Lili öfter mitbringt, das hat er aber nicht gemacht. Er nahm mich in sein Appartement mit. Es war gemütlich eingerichtet, eine echte Junggesellenbude, nichts, was an Frau und Kind erinnerte. Das Verhältnis zu seiner Mutter sei schwierig, erklärte er mir. Sie habe ein Zweifamilienhaus in Großhadern, sei aber nicht gut auf ihn zu sprechen, weil er geschieden war. Er könne ihr nichts recht machen, auch sie nannte ihn Verschwender und er solle sich von ihr fernhalten. Jutta fragte mich, ob ich den Harry heiraten würde. Sie wünschte sich so sehr einen Papa. Meine Mutter meinte, irgendjemanden müsse ich ja heiraten, weil ich einen Mann im Haus bräuchte und er wäre zu den Kindern ganz nett. So ganz hat mir die Heiratsdiskussion nicht gepasst. Mein Bauchgefühl war nicht richtig einverstanden, obwohl ich schon mit dem Gedanken gespielt hatte. Dann aber stellte sich heraus, dass Harry noch gar nicht geschieden war. Mein Gewissen meldete sich. Oh, die arme Frau und das verschmähte Mädchen. Ich wollte diese Familie nicht zerstören. Nein, auf keinen Fall. Wir hatten eine ernsthafte Diskussion. Harry meinte, er ließe sich unbedingt scheiden, auch wenn er mich nicht kennen würde. Er hätte damals nur wegen der Schwangerschaft geheiratet. Ich glaubte ihm das schon, aber irgendwie war mir nicht ganz so wohl. Manchmal dachte ich schlicht und einfach, dass er mir nicht die ganze Wahrheit sagte, aber ich war mir nicht sicher. »Wenn du mich nicht mehr sehen willst, das wäre sehr schmerzhaft, aber ich würde dir dann aus dem Weg gehen.« Also gab ich ihm noch eine Bedenkzeit. Er sollte nochmals versuchen, seine Ehe dem Kind zuliebe fortzusetzen. Meiner Familie sagte ich nichts davon. Der Zufall kann oft grausam sein. Nach 2 Tagen trafen wir uns unerwartet wieder, fast weinten wir beide und hatten wieder längere Gespräche. Auf keinen Fall, so sagte er, würde er seine Ehe weiterführen. Er ließ sich scheiden. Wie er es geschafft hatte, dass seine Frau und deren Familie mit der Scheidung einverstanden waren, sagte er nicht. Es ging alles so schnell. Unsere Hochzeit war am 9.9. um 9.09 Uhr. Es war ein sehr nettes Fest in Grünwald, in der Römerschanze. Wir waren nur wenige Leute. Meine Eltern, Tante und Onkel, mehr hatten wir nicht an Verwandtschaft. Auch Harrys Mutter war gekommen. Ich hatte sie persönlich darum gebeten. Mein Vater hielt an den bayerischen Bräuchen fest und bezahlte zum 2. Mal die Hochzeit seiner Tochter. Meine Kollegen waren fast beleidigt, dass ich nach nur 2 Jahren Witwenzeit wieder geheiratet habe und noch dazu diesen Verschwender und Blender. Harry meinte, er verkaufe jetzt sein Taxi samt der Konzession, er könne ja jetzt mit meinem Taxi fahren und Geld verdienen. Wahrscheinlich war er total verschuldet und brauchte das Geld, um seine Rechnungen und sonstige Verbindlichkeiten seiner Scheidung zu bezahlen. Er hat es nicht gesagt, aber ich habe es mir mit dem Rest des mir verbliebenen Gehirnes gedacht. Ich wollte mein bisheriges, geregeltes Leben weiterleben. Am Morgen die Kinder zur Schule und zum Kindergarten bringen, dann Taxi fahren und Haushaltsgeld verdienen, einkaufen, die Kinder wieder abholen und zusammen Mittagessen und den Nachmittag mit den Mädels verbringen. Das war aber gar nicht im Sinne von Harry. Der wollte abends zu Hause bleiben und am Vormittag in meiner Zeit mit dem Taxi Geld verdienen. Es passte mir zwar nicht, aber ich dachte, na ja, dann habe ich etwas mehr Zeit, die Wohnung in Ordnung zu bringen, einzukaufen, in Ruhe zu kochen und nicht immer zack, zack, ab ins Hamsterrad. Mein unternehmerisches Gefühl sagte mir jedoch, zunächst ganz leise, dann aber immer stärker, so geht's den Bach runter. Und das will ich nicht. Nach ein paar Wochen Ehe veränderte sich Harry. Er wurde streitsüchtig, herrschte die Kinder an, schickte sie ins Bett, nicht zu ihrer Bettgehzeit, sondern nur nach seiner Laune. Er wollte nur noch mich und ein schönes, bequemes Leben mit mir. Leider musste ich bald feststellen, dass wir, der Harry und ich, keine Harmonie mehr hatten und unsere Chemie nicht mehr stimmt. Er war ein totaler Romantiker, ich ein Realist. Er war einfach auch zu jung, um eine Familie zu heiraten, auch wenn er uns oft gesagt hatte, welch schöne Aufgabe es für ihn war. Für mich war das Geldverdienen sehr wichtig, damit meine Kinder alles mitmachen konnten, was in der Schule angeboten wurde. Wenn sie zu Kindergeburtstagen eingeladen waren, kauften wir ein nettes, ansehnliches Geschenk. Auch, dass sie ordentliche Kleidung trugen, empfand ich als meine Aufgabe und ich nahm diese sehr ernst. Meinem geregelten, nicht so aufreibenden Leben trauerte ich nach. Es hieß wieder ewig auf der Hut sein und schauen, was jetzt wieder los ist. Aber es musste auch weitergehen, und ich hatte das Beste daraus zu machen. Ich bemühte mich, aber es kostete Kraft. Der Paradiesvogel. Das Leben, das ich mir vorstellte, das langweilte ihn kolossal, denn er wollte etwas erleben. Wenn er mit dem Taxi am Flughafen war, so ratschte er oft mit einem Privatchauffeur, der einen Rolls-Royce fuhr und auf seinen Chef wartete. Er fragte ihn, was so ein Job einbringe und ob sein Chef ein netter Mensch sei oder ein alter Zwiderer. Der Privatchauffeur erzählte ihm, sein Chef sei der netteste und liebste Mensch der Welt. Der wolle sich in München niederlassen. Am Tegernsee, so sagte er, habe er zwar ein Landgut, wolle aber in die Stadt ziehen. Zu seinem ansehnlichen Fuhrpark gehörten eben dieser Rolls-Royce, ein Phantom 5, derselbe wie die Königin Elisabeth von England ihn hatte, ein Mercedes 300 SL und ein Mercedes 600. Wer sein Chef war, das verriet der Privatchauffeur zunächst nicht. Dennoch entspann sich ein angeregter Dialog. »Hättest du denn Interesse am Job als Privatchauffeur? Wenn du willst, frage ich meinen Chef, ob er dich sehen möchte.« »Ja, Interesse hätte ich schon.« Und viele Fragen über das Wie und Was und Wo und Wann. Friedrich, so hieß der Mensch, fragte seinen Chef, ob er den Harry sehen wolle. Dieser meinte, ja, wenn er Ihnen gefällt, dann will ich ihn auch sehen. Erregt erzählte mir Harry die ganze Geschichte. Ich dachte mir, okay, soll er nur hingehen. Er zog seinen schicken Anzug an, die passende Krawatte, das gute Aramis im Gesicht. Er sah sehr elegant aus, muss ich schon sagen, wenn er so herausgeputzt dastand, mit seinem Einschmeichler-Lächeln und seiner 1,90 Meter Größe. Ganz locker ging er zu dem Vorstellungstermin und bot seine Qualitäten mit vielen Worten und seinem freundlichsten und freundschaftlichsten Lächeln an. Manieren hatte er ja, und er wusste auch immer, wie er sich verkaufen musste. Der bis dahin nur als der Chef bezeichnete Herr war Arndt von Bohlen und Halbach, der Sohn von Alfred Krupp, dem Multimilliardär und Stahlmagnaten aus Essen. Er meinte, er habe ungefähr 200 Bewerbungen bekommen, aber diese zu lesen und jemanden aussuchen, sei ihm zu mühsam. Deshalb sagte er, wenn Harry seinen Fuhrpark übernehme, wäre es ihm recht. Den großen Rolls-Royce müsse er in Tegernsee holen und nach München bringen. Das sei die erste Fahrt für ihn, dann würde er, der Chef, für ungefähr 6 Wochen nach Brasilien verreisen. Auch Harrys Gehaltswünsche waren kein Problem. »Also gut, in ungefähr 6 Wochen sehen wir uns«, meinte sein zukünftiger Chef. Harry kam ganz aufgeregt nach Hause und erzählte mir von dem Job, den er antreten würde. Er wusste auch schon, wo er als erstes hin müsse, nämlich nach Österreich. Dort wäre ein Landsitz, hier müsse er die Mutter in der Zeit, wo der Chef selbst nicht da ist, ab und zu ausfahren und dann ging's nach Marokko, dort wäre dessen Villa. Mir war das recht. Ich denke, seine Erscheinung, 1,90 Meter groß, nicht dünn, hat ihm diese Stelle eingebracht, weil er auch als Bodyguard zu gebrauchen war und er auch rein körperlich gesehen eine gute Figur machte. Vor allem, wenn er aus einem großen Luxuswagen ausstieg, schaute er schon was gleich. Nun war Harry auch wieder nett zu uns. Er überschlug sich fast mit Aufmerksamkeiten. Blumen für mich, keine Streuserl, sondern richtige Arrangements, Spielsachen, Kinoeinladungen. Mir war's schon wieder nicht geheuer, so im Voraus, nur auf eine Möglichkeit hin Geld auszugeben. Ich bin ja Realistin und kann gut rechnen. Nachdem alle Bekannten wussten, welchen großartigen Job er in Aussicht hatte, fuhr er ab und zu wieder Taxi, war gut gelaunt und lud auf Gäste zu uns nach Hause ein. Er mixte Cocktails und ließ sich bewundern, da war er in seinem Element. Wir hatten eine kleine Bar mit Theke und Hockern, dort hielten sich die Besucher gerne auf. Meist hatte ich Kuchen gebacken oder eine Platte mit Häppchen gerichtet. An einem Nachmittag rief er mich an und fragte, »Hast du Kuchen gebacken?« »Ja, Apfelkuchen«, sagte ich. »Gut, koch Kaffee, ich bring den Roy Black mit, der sitzt gerade neben mir im Taxi.« Die Kinder waren ganz aufgeregt, deckten den Tisch mit Kerzerl und Blümchen. Am Flughafen war Roy Black bei ihm eingestiegen, erzählte Harry weiter, und hatte ein paar Stunden Zeit, bis sein Zug weiterfuhr. Mein charmanter, sich von seiner besten Seite zeigender Ehemann hatte ihn eingeladen. Zuerst dachten wir, er blöfft, aber nein. Er brachte tatsächlich diesen damals beliebtesten Schnulzensänger Deutschlands mit zu uns in die Wohnung. Roy Black war echt lieb zu meinen Töchtern, lobte meinen guten Apfelkuchen und zum Abschied sagte er, am Samstag sei er im Fernsehen und die Mädels sollen aufpassen, wenn er das Lied ganz in Weiß singt, zwinkere er mit den Augen, das sei ein Gruß für die beiden. Sie waren restlos begeistert von seinen schönen grünen Augen und den dichten schwarzen Haaren. Sie erzählten es auch den Freundinnen und in der Schule und im Kindergarten, aber zunächst glaubte das natürlich niemand. Die Freunde kamen dann zu uns nach Hause, weil sie von mir hören wollten, ob das wirklich stimmt. Alfred Krupp, der Vater des Chefs, war verstorben. Die Familienverhältnisse waren schwierig. Er, der Chef, erbte den gesamten, sehr umfangreichen Immobilienbesitz, die Autos, die Yacht und die persönlichen Besitztümer seines Vaters. Für seine Firmenanteile und seinen Erbverzicht erhielt er eine bedeutende, jährlich auszuzahlende Apanage auf Lebenszeit, wie er mit dem Krupp-Generalbevollmächtigten Berthold Beitz vereinbart hatte. Er war nun frei von allen Zwängen und konnte leben so, wie es ihm gefiel, tun und lassen, was er mochte. An einem Samstag war es dann soweit. Harry sollte in Tegernsee, wo der Rolls auf dem Landgut des Chefs stand, eine Einweisungsprobefahrt machen. Wir fuhren mit der Oberlandbahn nach Tegernsee und trafen dort Friedrich, den Privatchauffeur des Chefs, am Bahnhof. Friedrich fuhr mit uns zur Garage, nach Rottach-Egern, wo der Rolls-Royce stand. Ich war ziemlich aufgeregt, So ein Riesenauto, die Flying Lady vorne auf dem Kühler, innen alles fein und edel in grauem Velour, die Armaturen in Mahagoniholz eingebaut, eine Bar mit Kristallgläsern und zwei Kristallkaraffen, eine gefüllt mit Sherry, die andere mit edlem Cognac. Auch Friedrich war stolz auf dieses Luxusauto, aber er wollte wieder zurück zu seiner Familie, irgendwo im Ruhrgebiet oder am Niederrhein, jedenfalls in den Norden. Er zeigte uns alle wichtigen Funktionen mit dem Hinweis, dass dieses Auto sehr sensibel sei. Bei einer Probefahrt musste Harry fahren. Friedrich saß neben ihm und ich hinten, wie eine Prinzessin. Friedrich sah meine Aufregung und meinte, ich solle mir doch einen Sherry aus der Bar einschenken, das würde mich beruhigen. Sofort und gern folgte ich seinem Rat. Friedrich musste seinem Boss berichten, wie der Harry fuhr, ob vorausblickend, ob vorsichtig, ob rücksichtsvoll, kurz, ob er ihm mit reinem Gewissen sagen könne, dass er gut und sicher fährt. Alles lief sehr zufriedenstellend ab. Wir verabschiedeten uns von Friedrich, der froh war, dieses Gefährt in guten Händen zu wissen und wieder zu seiner Familie zurückkehren zu können. Harry und ich fuhren nach München, diesmal nicht mehr mit der Oberlandbahn, sondern mit dem Rolls und brachten diesen in die Garage des Chefs, damals noch bei dessen Übergangswohnung in Bogenhausen. Harry musste dann zum Schneider. Er bekam graue, dunkelblaue und beige Anzüge und hellblaue und weiße Hemden samt den passenden Krawatten dazu. Und natürlich auch eine dazu passende Chauffeursmütze. Die musste er zu seinem Leidwesen immer tragen, wenn er seinen Chef irgendwo hinfuhr. Das war das Leben, das Harry gefiel. Das liebte er. Elegante Anzüge tragen und teure, exklusive Autos fahren. Er ging jetzt auch zu einem Top-Mode-Friseur, ließ sich die Fingernägel manikühren und zeigte sich so oft es ging in der Öffentlichkeit, also bei seinen Spätzeln, Taxifahrern, Nachbarn und Verwandten. Seine sparsame Mama konnte gar nicht glauben, was sein Outfit gekostet hatte. Schließlich kam Harrys Chef aus Brasilien zurück. In Brasilien besaß sein Vater eine viele Hektar große Fazienda, welche nun auch in seinen Besitz gekommen war. Diese gefiel ihm aber nicht und der feine Herr wollte sie auch nicht mehr besuchen. Harrys Dienst als Privatchauffeur begann. Der Chef hatte keinen geschäftsmäßigen Tagesablauf, er war ja Privatier und ging erst abends aus. Es war nicht schwer, ihn am Abend zum Bayerischen Hof, ins Hotel Vier Jahreszeiten, zum Restaurant Humpelmeier oder zum Halali zu fahren. Nach dem Speisen oder Delektieren wollte er zu den Nightclubs gefahren werden. Nach Hause fuhr er dann meist mit dem Taxi. Neben dem Chef waren auch andere Gäste zu fahren. Häufig musste sich Harry auch um die Mutter des Chefs, die zwischen Österreich und München pendelte, kümmern und sie chauffieren. Einmal fuhr er sogar Prinz Philipp von England, den Gatten der Queen, zum angestammten Heimatschloss seiner Familie, zur Hohenlohe Langenburg. Vorübergehend, bis sein neues Domizil, das Pacelli-Palais in der Georgenstraße, fertig sein würde, hatte sich der Chef in Bogenhausen in einem Mehrfamilienhaus eingemietet. Das neue Domizil in Schwabing war ein hochherrschaftliches Palais, das auch schon dem päpstlichen Nuntius, Erzbischof Eugenio Pacelli, dem späteren Papst Pius XII., gedient hatte. Hohe, getäfelte und tapezierte Räume mit vielen Erkern und Nischen und dem Violett der einstigen erzbischöflichen Hauskapelle. Das Palais wurde nach den exklusiven Wünschen des Chefs von Architekten und Designern gestaltet. Wände wurden mit Teppichen bespannt, Böden verlegt und kostbare Holzverkleidungen angebracht. Das Bad maß ungefähr 30 Quadratmeter, war mit rosa Marmor gefliest, der extra angeliefert wurde. Eine riesige Bibliothek, alles nur vom Feinsten, wurde als Sonderanfertigung für ihn hergestellt. Beim Umzug von Tegernsee nach München musste Harry assistieren. Der Weinkeller wurde von ihm angelegt, die ererbten alten und edlen Weine und Spirituosen kamen an und Harry dirigierte, wohin welche der Kisten gebracht werden musste. Im oberen Bereich des Palais rannten Handwerker, Installateure und Schreiner kreuz und quer zwischen Raumgestaltern, Designern und Innenarchitekt herum. Ein Durcheinander von Hektik, fremden Sprachen und immer neuen Wünschen schwirrte durch die Räume. Endlich wurden vor der großen Eingangstür noch zwei mächtige Figuren aufgestellt. Dann war sein Zuhause fertig und er kam zurück. Er war ein lieber Kerl. Ich vertrug mich gut mit ihm. Wenn er etwas von mir brauchte, bat er mich immer höflich darum und bedankte sich auch freundlich, wenn er es erhalten hatte. Einmal meinte er zu mir, ich kann absolut gar nichts, nur Champagnerflaschen aufmachen. Als ich ihm entgegnete, es ginge schon, wenn Sie sich bemühen würden, antwortete er mit einem freundlichen Lächeln im Gesicht, ich will mich aber nicht plagen. Seine preußische Haushälterin zeigte ihm alles, was er wissen wollte. Er war mit dem Resultat zufrieden. Sie blieb noch in München, bis die Einweihungsparty des Palais vorüber war. Dann verabschiedete auch sie sich und ging zurück nach Norddeutschland, in die Gegend, wo auch Friedrich, der ehemalige Privatchauffeur, seine Heimat hatte. Harry hatte seinem Chef vorgeschlagen, eine Filmausrüstung zu kaufen, damit die eindrucksvollsten Momente seines Lebens als Film festgehalten werden können. Der Chef ließ Harry freie Hand, eine Filmkamera mit allem, was dazugehört, zu kaufen. Natürlich kaufte er das Beste und Neueste, was auf dem Markt war. Fortan wurde alles, was irgendwie interessant war, von Harry gefilmt, die Filme zusammengestellt, geschnitten und auch vertont. Er machte das sehr hingebungsvoll und gut. Die dramatische Musik von Tschaikowskis Konzert Nummer 1 und der 4. Symphonie erklang leidenschaftlich zwischen den Motiven und seinen Erklärungen. Wo immer wir hinkamen, Harry hat es gefilmt. Die Reisen durch die vielen Länder, Landschaften und Menschen, wohin uns sein Job noch bringen sollte. Auch mein Leben veränderte sich mit diesem Job von Harry. Denn ich wurde oft gebeten, Freunde vom Flughafen abzuholen, wenn Harry nicht in München war, sie zum Hotel zu bringen oder sonstige Hilfe anzubieten. Es ist manches Mal passiert, dass man eine Dame aus dem Kreis der reichen Freunde in München von einer Kneipe zur anderen ausführen musste, um sie dann am nächsten Tag zum Landsitz des Chefs nach Österreich, genau gesagt Schloss Blühnbach, zu chauffieren. Der Chef bat mich um viele kleine Erledigungen, wenn er in München war. Ich hatte meistens den mir sehr sympathischen Mercedes 300 SL zu meiner Verfügung. Natürlich war auch der mit Bar versehen, hatte die gleiche dunkelrote Farbe wie der Rolls und auch er trug das Familienwappen der Krupp-Dynastie auf den beiden vorderen Türen. Schließlich kam dann auch noch ein Mercedes 600 zum Fuhrpark dazu. Dieser kam aus der Erbschaft des Vaters und war ziemlich neu, weil dieses Modell gerade erst vorgestellt worden war, also eines der ersten ausgelieferten Modelle. Diesen Luxuswagen überließ der Chef später seiner Mama.